Täglich das Töten in unserer kleinen Audiodatei. Thema: heute mal das Aufwärmen eines bereits für klinisch tot Erklärten. Eine Geschichte aus Russland, mitnichten ein Einzelfall.
Und nun das Dossier.
Der Cineast wird sicher an den Film Iberta Nüs denken. Winterschlaf. Im DDR-Kino hieß er Der Winterschläfer. 1970 startete er in den Kinos der BRD, ein Film mit Louis de Funès. Wissenschaftler finden 1969 den im arktischen Packeis eingeschlossenen Körper eines Menschen. Es gelingt, den 25-Jährigen wieder zum Leben zu erwecken. Bei diesem gelingt die Wiedererweckung etwas realitätsferner als gleich unser wahrer Bericht. Es stellt sich heraus, er ist der längst totgeglaubte Großvater der Frau des Louis de Funès, Unternehmer. Nach hin und her wird er dann zu Hause aufgenommen, damit er nicht allzu sehr in Schrecken verfällt. Haus und Umgebung im Stile von 1905 wiederhergestellt. Bevor wir zum Humoristischen kommen, jetzt der Beitrag von Russia Today.
RTDE. Kritisch bleiben.
Vor dem Auftauen ist keiner tot. Ein in der russischen Intensivmedizin seit den 70er Jahren gebräuchliches Sprichwort. Ein russischer Intensivmediziner erzählt Russia Today, wie man einen klinisch toten, schwer unterkühlten noch vor dem sicheren Tod rettet, ganz standardmäßig nach Protokoll und etwas Glück. Ende März 2026 vollbrachten Ärzte der Stadt Mirny in Russlands Teilrepublik Sacha in Jakutien ein wahres Wunder. Sie reanimierten einen Mann, der bei minus 20 Grad Celsius im Freien erfroren war. Und das ist keine Übertreibung. Er wurde ohne jedes Lebenszeichen ins Krankenhaus eingeliefert und für klinisch tot befunden. Ein Zustand, in dem er sich mindestens 5,5 Stunden Behandlung eingeschlossen befand. Doch dem Reanimationsspezialisten Dmitri Bossikow gelang es, den Patienten mit Hilfe eines etablierten Protokolls für Unterkühlungspatienten vom Rande des Todes zurückzuholen. Die Reanimation dauerte 5 Stunden. Im Interview für Russia Today erklärt Bossikow die Funktionsweise dieser speziellen Auftaumethode. Dmitri, erzählen Sie uns, wie dieser Patient bei Ihnen eingeliefert wurde. Der Rettungssanitäter gab Bescheid, dass Sie einen Mann ohne Lebenszeichen, aber mit Anzeichen von Unterkühlung, ins Krankenhaus transportieren. Rettungsteams warnen stets bei anstehenden Einlieferungen kritisch kranker Patienten. Das ist gängige Praxis. Wir haben ein spezielles Protokoll für derartige Situationen. Es unterscheidet sich von der Standard-Reanimation. Bei einem Kreislaufstillstand unter normalen Umständen etwa beginnen wir sofort mit der Herzdruckmassage. Wenn die Ursache des Herzstillstands jedoch eine vollständige Unterkühlung ist, ist die Vorgehensweise anders. Sie können also nicht sofort eine Herzmassage durchführen. Der Zeitpunkt für die Herzdruckmassage hängt von der Körperkerntemperatur des Patienten ab. Zuerst muss die Körperkerntemperatur gemessen werden, dann können die verfügbaren Wiederaufwärmungsmaßnahmen angewendet werden. Wie haben Sie ihn aufgewärmt? Wir haben die einfachste und schnellste Methode gewählt, wiederholte Magen- und Blasenspülungen sowie die Infusion erwärmter Lösungen. Das ist ein langwieriger Prozess. Man kann den Patienten nicht in nur 1 bis 2 Stunden auf Solltemperatur aufwärmen, da die empfohlene Aufwärmungsrate 2 Grad Celsius pro Stunde nicht überschreiten darf und seine Ausgangskörperkerntemperatur betrug 24 Grad Celsius. Wie haben Sie das festgestellt? Mit einem speziellen Sensor, der tief in die Speiseröhre eingeführt werden musste. Auf welche Temperatur musste er aufgewärmt werden? Das klinische Protokoll des Europäischen Rates für Wiederbelebung besagt, dass umfassende Reanimationsmaßnahmen erst eingeleitet werden sollen, wenn die Körperkerntemperatur 30 Grad Celsius erreicht hat. Sie schlagen sonst schlichtweg nicht an. Denn solange die Temperatur unter 30 Grad Celsius liegt, lassen sich lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen, das sogenannte kalte Kammerflimmern oder kalte Kammerflattern, nicht unterbinden. Dabei handelt es sich um eine Form des Herzstillstands, bei der kein Kreislauf mehr vorhanden ist. Man kann dann endlos Elektroschocks verabreichen, aber sie werden dieses Kammerflimmern nicht unterbrechen. Was haben Sie getan, nachdem Sie den Patienten auf 30 Grad aufgewärmt hatten? Danach begannen wir mit der Reanimation, die 25 Minuten dauerte, bis der Spontankreislauf wieder einsetzte, also bis das Herz wieder von selbst Blut pumpte. Wir beendeten die Herzdruckmassage an diesem Punkt, führten die Aufwärmung aber fort. Eine Körpertemperatur von 30 bis 31 Grad ist zu niedrig. Wir wärmten ihn weiter auf 34 Grad Celsius auf, ebenfalls gleichmäßig und ohne Ruckler. Konnte der Patient ab dann schon als gerettet gelten? Ab dann beginnt die Nachbehandlungsphase nach der Reanimation. Er begann zu reagieren, er bewegte sich und wehrte sich gegen das Beatmungsgerät. Um dann das Gehirn vor möglichen Schäden durch Sauerstoffmangel zu schützen, verabreichen wir Präparate zur tiefen Sedierung. Der Patient wird für 2 bis 3 Stunden in eine leichte Narkose versetzt. Anschließend wird die Sedierung abgesetzt und wir werten die Hirnfunktion aus. Das Gehirn dieses Patienten war vollständig intakt. Konnte er sich erinnern, was passiert war? Natürlich nicht. Und seine Reaktion, als er erfuhr, dass er klinisch tot war, war typisch. Überraschung, dann Verleugnung, dann Abfinden und Akzeptanz. Wir entließen ihn nach 5 Tagen. Er verließ das Krankenhaus auf seinen eigenen 2 Beinen. Wie lange war er in der Kälte gelegen? Das ist unbekannt. Es könnte 1 Stunde gewesen sein, es könnten 4 Stunden gewesen sein. Rechtsmediziner können es wahrscheinlich mit Hilfe von Formeln berechnen: Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind. Wir haben das nicht getan. Wir bekamen einen Patienten ohne Lebenszeichen, aber mit eindeutigen Anzeichen von Unterkühlung. Und wir haben uns an das Protokoll gehalten. Wäre es ohne Sie nur ein weiterer Todesfall gewesen? Glück macht die Hälfte des Erfolgs aus. Hätte man ihn nicht gefunden, wäre alles verloren gewesen. Wären weitere Verletzungen oder Begleiterkrankungen hinzugekommen, wäre der Ausgang ungewiss gewesen. Man kann nicht sagen, wir haben es so und so gemacht und es ist allein unser Verdienst. Da ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren, wie beim Schweizer Käse, nur im positiven Sinne. Vieles hätte anders laufen können, wenn etwas schiefgegangen wäre. Woher wussten Sie, was zu tun war? Wir sind Ärzte. Anästhesisten und Intensivmediziner, die Intensivmedizin ist unser täglich Brot und für mich mein Hauptberuf. Ich muss die Protokolle für meine Arbeit kennen. Neben der Unterkühlung gibt es noch etwa 17 weitere Krankheitsbilder, bei denen ebenfalls das Standardprotokoll ein anderes ist und man muss jedes einzelne davon kennen. Für den Durchschnittsmenschen ist es ein Wunder, für Sie nicht? Der Durchschnittsmensch denkt wohl, na, das ist ja ein Ding, die haben einen gefrorenen Menschen aufgetaut. Tatsächlich ist alles ganz gesetzmäßig. Ein Mensch, dessen Blutkreislauf aufgrund von Unterkühlung aussetzt, stirbt nach einem bestimmten Schema. Das ist eine Kette von Ereignissen, die sich von Person zu Person nicht ändert. Alle diese Glieder, das Auftreten von Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern oder Flattern, sind seit langem erforscht. Es scheint daher wie ein Wunder, ist aber tatsächlich ein gut verstandenes Phänomen. Sie hatten doch schon Erfahrung mit solch einer Langzeitreanimation, nicht wahr? Wir haben auch Erfahrung mit Reanimationen von 2 Stunden, 3 Stunden Länge. Die Geschichte hatten wir schon und wir kennen die Folgen. Es gibt da auch dieses Sprichwort, niemand gilt als tot, ehe er nicht aufgewärmt wurde. Das gibt es schon seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Man muss den Menschen erst aufwärmen, dann weiß man, ob es eine Leiche oder ein Lebender ist. Wie oft begegnen Ihnen solche Fälle? Ich hatte oft solche Patienten, als ich im Rettungsdienst gearbeitet habe. Das kommt häufig vor, aber im Rettungswagen ist es etwas anderes. Die Ressourcen sind anders, die Umgebung ist anders. Das Team besteht aus einem Fahrer und 2 Sanitätern. Und hier hatte ich ein Team von 8 Personen. War Alkohol im Blut des Patienten? Hat er die Situation verschlimmert oder verbessert? Das kann ich nicht sagen. Wir haben ihn darauf nicht getestet. Er war in einem solchen Zustand, dass wir uns derartige Ablenkungen nicht leisten konnten. Theoretisch hätte Alkohol aber auch eine positive Rolle spielen können. Er verlangsamt den Stoffwechsel. Erzählen Sie mir, wie sind Sie Arzt geworden? Es ist eine klassische Geschichte einer Berufsdynastie. Meine Großmutter war Ärztin, alle Bücher handelten von Medizin, ich war von Ärzten umgeben. Nach und nach wurde ich davon mitgerissen und irgendwann merkte ich, dass ich gar keine Gedanken an eine andere Berufswahl mehr hatte. Warum Anästhesiologie und Intensivmedizin? Mir gefällt die Besonderheit der Arbeit. Für dieses Fachgebiet entscheiden sich Menschen mit bestimmten Eigenschaften und Temperamenten. Die Intensität, die Geschwindigkeit. 2 Minuten für einen Allgemeinmediziner und 2 Minuten für einen Intensivmediziner sind jeweils 2 völlig unterschiedliche Minuten. Außerdem ist mein Ausgangspunkt der Rettungswagen und in diesem Bereich gibt es Intensivtherapiebrigaden, die später als Anästhesie- und Intensivteams bekannt wurden. Nun aber schnell zurück zu unserem Film. Der Winterschläfer, 1969, 1970 in deutschen Kinos. Das Lexikon des internationalen Films befand anspruchslos amüsante Familienunterhaltung und der evangelische Filmbeobachter. Ebenso sympathischer wie unbeschreiblicher Blödsinn mit dem unnachahmlichen Leinwandknallfrosch Louis de Funès. Wir erleben jetzt die Szene, in dem dem Aufgetauten erklärt wird, dass er sich nicht im Jahr 1905, sondern im Jahr 1970 befindet.
Wie fühlen Sie sich? Gut, dann los. Hopp, hopp. Und jetzt sag ich Ihnen alles.
Nein!
Halt den Mund! Sie glauben, Sie leben um 1900? Das stimmt gar nicht. Sie leben um 1970. Paff! Und der Nordpol sagte Ihnen gar nichts. Nein, Sie waren 65 Jahre in einem Eisblock eingefroren. Und vor 2 Monaten hat man Sie unversehrt wiedergefunden.
Paul!
Halt den Mund! Und Sie sind auch nicht 25 Jahre alt, Sie sind 90. Ein 90-Jähriger. Und Sie sind der Großvater Ihrer Mutter, das heißt von meiner Frau. Und Sie heißen nicht Clementine, sondern Ende. Sie heißt Ende. Sie werden sich vielleicht wundern. Halt! Das ist noch lange nicht alles. Noch lange nicht alles. Und ihr da oben verschwindet. Zurück zum Nordpol. Sie sind niemals vom Pferd gefallen.
Ach nicht?
Niemals. Sie haben einen Schiffbruch erlitten und im Angesicht des Todes haben sie sich mit Whisky volllaufen lassen und sind in das Glycerin geglitten.
Tatsächlich?
Man brauchte nur noch das Eisstück zu finden.
Für den Whisky?
Aber nein, Sie haben es dem Eis, dem Whisky und dem Glycerin zu verdanken, dass Sie noch unter uns fallen.
Gut.
Das heißt ja gut, unterbrechen Sie mich nicht. Verschwindet und ihr seid auf der Stelle entlassen. Schauen Sie gefälligst nicht da oben. Schauen Sie auf mich. In diesen 65 Jahren ist allerlei passiert. Erst einmal der Krieg 1418. Paff! Der Krieg 40. Paff! Der Walzer. Die Masurka. Das ist vorbei. Alles ist heute elektrisch. Sogar die Gitarren. Alles elektrisch. Na, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut? Ja? Sie sollen nicht da oben schauen. Schauen Sie mich an. Nehmen wir mal die Flugzeuge. Mit welcher Geschwindigkeit, glauben Sie, fliegen die? Ha?
So 80 in der Stunde.
Mein armer Kleiner, 2800 Kilometer in der Stunde. Sie haben die Form einer Zigarre. Zoff! 2-mal so schnell wie der Schall. Sie kommen in New York an, bevor Sie in Paris abgeflogen sind. Wegen der Zeitverschiebung, selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Also, was halten Sie davon?
Die müssen sehr viel Petroleum verbrauchen.
Mit dem Petroleum ist Schluss. Die fliegen mit Kerosin, aber bald sogar mit Atomkraft. Der atomare Treibstoff wird kommen. Das Atom, die Neutronen. Greg! Man fliegt sogar zum Mond. Man fliegt zum Mond. Mit einem Insekt.
Mit einem Insekt?
Der sogenannten Spinne. Ui, sieht aus wie ein Insekt. Die Menschheit wird verrückt, sie wird verrückt. So tanzt man heute. Die Menschheit wird verrückt. Die Menschheit wird verrückt. Und ich glaube, ich werde es auch. Ich werde verrückt. Ich habe ihm alles gesagt.
Was, das haben Sie getan?
Alles habe ich ihm gesagt.
Wie fühlen Sie sich?
Ich? Ganz gut. Mir geht's ganz gut.
Sie glauben mir nicht.
Doch.
Sie glauben mir nicht.
Ich glaube mir nicht, dass ich an glaube. Ich bin 90 Jahre alt und Edmis Großvater. Ich komme vom Nordpol und man fliegt zum Mond mit einem Insekt.
Er glaubt mir nicht. Das Fernsehen.
Nein!
Er soll das Fernsehen sehen.
Nein! Lassen Sie ihn zu.
Hände weg und ich hau Ihnen eins auf die Nase.
Was haben Sie da gesagt?
Sie kriegen eins auf die Nase. Der Schlüssel. Oh. Wo ist der Schlüssel?
Nein, es gibt keinen Schlüssel. Glauben Sie mir, es gibt
der Schlüssel.
Da ist er doch. Da, da.
Gib mir den Schlüssel nicht.
Ich will mir den Schlüssel.
Beruhige dich. Paul.
Halt die fest.
Paul.
Und so ließ sich Louis de Funès dann selbst einfrieren als logische Konsequenz. Und stellt euch jetzt mal vor, er würde heute aufgetaut, die ganzen Meldungen hören von Militarisierung, Atombombe für die Ukraine, Straße von Hormuz zu, die Welt in Flammen. So klingt es aus, dieses Dossier. Und Flug zurück zu Mord und Totschlag.
Das Dossier.
Und nun kommt eine Antwort.
Sarah kommt.
Mit der Sarah Wagenknecht ihr BSW in Sachsen-Anhalt wohl unter die 5%-Hürde geschossen hat. Sicher Motivation des klugen Björn Höcker.
Abstimmung beim BSW. Nach einer raschen, ja fast explosionsartigen Blüte, jetzt das Verblühen im Zeitraffer-Tempo. Was bleibt übrig von den hehren Ansprüchen, die vor allen Dingen Sarah Wagenknecht, aber auch die anderen Protagonisten hier in Thüringen im Wahlkampf kommuniziert haben? Was wollte man nicht alles ändern an der Politik der Kartellparteien? Eine neue Außenpolitik, eine neue Einwanderungspolitik, die an deutschen Interessen ausgerichtet sein sollte. Keine Brandmauern mehr, Diskursfreiheit, Schluss mit der politischen Korrektheit, mehr Demokratie wagen, das waren die Inhalte, das waren die Schlagworte, die Schlagsätze. Was ist davon geblieben? Mit Blick auf das Sondierungspapier in Thüringen praktisch nichts.
Das war ja schon ein Oldie, dem ein beispielloser Niedergang folgte. Eine Partei, die in Prognosen zwischen 15% und 20% erringen konnte, nun in Teilen jenseits der 5.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit, kurz BSW, gegründet.
Nun lud Höcke ein.
Sehr geehrte Frau Wagenknecht, Sie haben vor kurzem zu Recht ausgeführt, dass die Brandmauerpolitik gescheitert ist. Mit Blick auf das BSW in Thüringen, das man als jüngste Kartellpartei bezeichnen muss, habe ich allerdings Zweifel daran, dass, falls Ihre Partei den Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt schaffen sollte, Ihrer richtigen Einsicht dann auch die richtigen Taten folgen werden. In Thüringen stützt Ihre Partei den Ministerpräsidenten Mario Fuchs.
Wer dies, ob Doktor oder nicht, vertritt.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Wie Parteigenosse Sven Schulze in Sachsen-Anhalt.
Dieter Hallervorden ist für Frieden. Ich bin auch für Frieden. Friedrich Merz ist für Frieden. Jeder ist für Frieden.
Er meint diesen Friedrich Merz.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Oder diesen
Frieden gibt's auf jedem Friedhof.
Der auch Nahost-Experte ist.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
10.000 Kinder laut UN-Bericht, stillenden Säugling vor der Brust der Mutter weggeschossen. Für uns alle. Die Welt wird Erinnerung lernen.
In diesem Sinn, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Krieg. Wir sehen uns.
Wer das stützt auf Zeit, hat sich erklärt, wird kluge Mitstreiter auf Zeit in den eigenen Abgrund reißen.
Ich bin Mitglied des BSW und ich unterstütze Frau Dr. Wagenknecht.
Die beiden stellvertreten mir vielen weitere ein.
Sehr geehrte Frau Wagenknecht, Sie kommentieren durchaus des Öfteren klug das Zeitgeschehen. Sie reden viel von der Seitenlinie, wenn man so will. Schreiten Sie doch mal zur Tat. Übernehmen Sie staatspolitische Verantwortung.
Die Entwicklung ihrer Umfragen und Wahlergebnisse lassen schon den Schluss zu, ihre Anhänger hätten sich Wagenknecht als eine Art linke Regulierung einiger neoliberaler Auswüchse der AfD gewünscht. Laut Berliner Zeitung lehnt sie nun Björn Höckes Angebot für das Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen ab. Es sei weder ehrlich noch seriös. Trotz dieser Worte hätte ich es gar nicht so eindeutig interpretiert.
Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen?
Was Höcke hier eigentlich sagt, er selbst besteht nicht zwingend auf dem Posten des Ministerpräsidenten. Das sagt er nicht zum ersten Mal. Ich erinnere an ein Interview mit Paul Brandenburg, auch hier publiziert in der kleinen Audiodatei schon ein paar Jahre her. Auch da sprach er von Möglichkeiten, eventuell außerhalb Koalition, Duldung, Verträge etc., vielleicht auch Experten. Davon spricht ja auch Sahra Wagenknecht. Die Verengung seiner Aussage, dass sie Ministerpräsidentin werden soll, halte ich offen gesagt für intellektuell unbefriedigend.
Und wer jetzt aktuell sich in der AfD engagiert und dort Mitglied ist, also bei den Wählern ist das sicherlich anders, aber wer aktuell in der AfD Mitglied ist, der teilt die dortige Programmatik und der teilt vor allem auch das, was in Teilen dieser Partei vertreten wird. Und das ist sehr, sehr weit weg von dem, was wir wollen.
So Wagenknecht zur Parteigründung. Also überraschend kann ihr Kurs nicht sein, trotz der Erfolglosigkeit. Der Berliner Zeitung erklärt sie, das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten wäre kein Wanderpokal angesichts der Personalien Mario Vogt und Bodo Ramelow, zumindest billig. Auch greift sie Ulrich Siegmund an. Wenn dieser ohne absolute AfD-Mehrheit das Amt des Ministerpräsidenten lieber der CDU überlasse, folge das derselben Logik wie Höckes Angebot, erst die Partei, dann das Land. Aha, erschließt sich mir nicht ganz. Interessanter die weitere Erklärung. Höcke wisse, dass die Mehrheit der BSW-Abgeordneten im Thüringer Landtag inzwischen in Opposition zum Bundesvorstand stehe, sie Wagenknecht nicht wählen würde. Wagenknecht fordert das BSW Thüringen erneut auf, Ministerpräsident Mario Vogt die Unterstützung zu entziehen. Damit erklärt sie unfreiwillig, der Bundesvorstand habe die regionalen BSW-Truppen nicht im Griff. Offen gesagt halte ich das für unwählbar. Siegmund weicht aus, sitzt in seinem Sattel.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Kommende Woche werden wir uns in der kleinen Audiodatei komplett mit der AfD beschäftigen. Die gesicherte Woche in der kleinen Audiodatei.
Gesichert.
Gesichert.
Eine gesicherte Woche. Ulrich Siegmund wird auch dabei sein. Zum Vorgang Höcke an Wagenknecht, nun aber unsere Community. Hörer Andi, das ist wirklich eine gute Idee. Allerdings haben sich die Faschisten mittlerweile schlimmer als die Pest überall ausgebreitet. Wo also soll dieser antifaschistische Schutzwall, wo, wenn nicht in den Köpfen der Menschen entlang gehen? Darauf höre Triple Delta, der Faschismus ist wie ein Schimmelpilz. Der ist auch schon lange, bevor man ihn sieht, vorhanden. Hier würde ich wiederholt erklären, er war immer konserviert im Antikommunismus.
Der marxistisch-leninistischen...
Danke, beste Svetlana. Triple Delta kommentiert selbst, wenn Sarah Wagenknecht wirklich aktive Politik betreiben sollte, dann hätte sich der gute Oscar die letzten 20 Jahre völlig umsonst an ihr abgearbeitet. Das würde sein Lebenswerk zerstören, dessen Krönung doch die erfolgreiche Konvertierung einer jugendlichen Kommunistin in eine stromlinienförmige Sozialdemokratin ist. Das wird ihm manch harte Nacht gekostet haben.
Ja, ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
Problem für Menschen, die eine andere Politik sich wünschen. Es gibt eben tatsächlich keine Alternative zur AfD, außer dass sich einarbeiten in Splitterparteien. Das gestattet auch mir schon eine Erinnerung an den Aufstieg der NSDAP, aber weniger programmatisch.
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein.
Menschenbeachtung können aber auch die anderen vom Schwachsinn des Freibads vor der Berliner Volksbühne, habe ich schon berichtet. Volksbad genannt, auch recht widerlich, wenn man mich fragt. Heute war geplant ein Poolnachmittag für schwarze Kinder und Jugendliche. Der wurde nun abgesagt wegen Sicherheitsbedenken. Intendant Matthias Lilienthal meint, man sei Ziel rechter und rassistischer Hetze geworden. Zitat: Wir solidarisieren uns heute und an jedem Tag mit allen, die Rassismus und rechten Feindbildmarkierungen ausgesetzt sind. Mal abgesehen davon, dass ich es nicht für sinnvoll erachte, mit dem Begriff Rassismus zu hantieren, wie ausgrenzend wäre denn ein Badetag für Schwarze in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft? Die Schlagerfreunde von Conny Frobes zu Deep Purple. Der Metalhammer berichtet, Richie Blackmore spielt wieder mit der Band nach mehr als 3 Jahrzehnten in New York.
Hello, this is Richie Blackmore and
this is Candace Knight of
Blackmore's Night.
And you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music.
Hat er jetzt den Ritterwams abgelegt? Na, wie dem auch sei, für alle Radiofreunde habe ich einen Termin. Samstag, 5. September 2026, 13 bis 19 Uhr im Technischen Museum QQ Tech. In der Forststraße 73 40721 Hilden, der 24. internationale Radiotag. Nach der Begrüßung von Jan Sundermann stellen Thomas Kirchner und Thomas Schweder das Medienportal FM Kompakt vor. Von Südtirol bis nach Bayern geht es mit einem Rückblick auf Jürgen von Wedels Radio Bavaria International. Ferry Eden von Radio Monique stellt ein neues Seesenderbuch vor, erwartet dazu Gäste aus den Niederlanden. Im Interview Helmer Litzke, eine schillernde Radiokarriere über RTL Radio Luxemburg bis Schwarzwald Radio, und Herbert Fisser zur aktuellen Mediensituation in den Niederlanden und in Belgien. Der 24. internationale Radiotag, Samstag, der 5. September 2026 im Technischen Museum in Hilden. Eintritt 12 Euro. Bis dahin. Selbst werde ich leider nicht dabei sein können, habe eine Dreharbeit in Berlin. Da bleiben wir mal gespannt. Verkündet am 14. August 2026, Freitag in der kleinen Audiodatei. Grüße nach Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Wenn Krieg, dann weltweit und überall. Russlands Außenministerium weist Japans Ansprüche auf die Kurilen zurück. Entsprechende Aussagen seien politisch irrelevant, beleidigend und rechtlich nichtig, so Maria Sacharowa in einer Erklärung. Putin besuchte am Donnerstag die Insel Iturup, dort eine Fischfabrik. Japan, ich erinnere, Tätervolk. Putin beauftragt die russische Marine, Europäer für Piraterie zu bestrafen in jedem ausgewählten Gewässer der Weltmeere. Er nahm an der Abschlussphase der Manöver der russischen Pazifikflotte teil im japanischen Meer. Kausa FAZ, Hetzer Martens zur Aussage, Russen töten. Die russische Botschaft in Deutschland kündigt mögliche rechtliche Schritte an. Tötungsaufrufe, so in einer Erklärung, wären nicht durch Meinungsfreiheit gedeckt. Auch Dmitri Medvedev meldet sich zu Wort. Er deutet an, der deutsche Journalist werde eines Tages Verantwortung tragen müssen. Er erklärt sich Ria Novosti. Ich befürchte nur, wir alle werden Verantwortung tragen müssen. Oder werden halt. Vielleicht auch mit weniger Gas. Gasspeicher der EU erst zu 59,32% gefüllt, unter dem Durchschnitt. Neues russisches Passagierflugzeug MS-21 Erstflug erfolgreich. Großbritannien sucht militärische Kontakte zu Moskau, berichtet die russische Botschaft in London. Ein Passagierzug ist im Südosten Englands entgleist. Bloomberg berichtet Pentagon-Inspektor. US-Stützpunkte im Pazifik sind in besorgniserregendem Zustand. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer steigt drastisch. Es erklärt der evangelische Pressedienst. Mehr als doppelt so viele Anträge als im Vorjahr. Auch berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, also die SPD.
Das ist richtig.
Neue Verpackungsregeln EU. Wir unverpackt morgen wieder. Heute Morgen Hitze, dann Schauer, Gewitter, Abkühlung.
Diese kleine Audiodatei wurde klimaneutral produziert.
Im Süden bleibt es sommerlicher als im Norden.
Marcello, herzlichen Dank. Schönen Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.